And of course, society starts.
Und natürlich hat die Gesellschaft begonnen, dem Regime zu misstrauen, weil man Leuten nicht glauben kann, die behaupten, dass alles gut ist, auch wenn die Realität, in der die Menschen leben, das Gegenteil zeigt. Das ist auch der Fall bei CO2-Emissionen oder der Qualität der Berufsbildung. Deshalb ist es wichtig, alternative Wege zu finden, um irgendwie mit Daten arbeiten zu können. Denn im Moment ist es unmöglich, den Daten des belarussischen Systems zu vertrauen und mit ihnen zu arbeiten.
We believe this data, yes.
Belarus Insights. Einblicke von außen. Ein Podcast des Instituts für europäische Politik in Berlin.
August 2020 in Belarus. Zehntausende belarussische Menschen gehen nach den gefälschten Präsidentschaftswahlen auf die Straße und protestieren friedlich gegen das Regime des Machthabers Alexander Lukaschenka. Die belarussischen Behörden und Sicherheitskräfte reagieren brutal. Demonstrierende werden unter Gewaltanwendung festgenommen, politische GegnerInnen inhaftiert und verurteilt. Hunderttausende verlassen das Land und organisieren sich im Exil. Wie blickt die belarussische Diaspora heute auf Belarus und wie ist ihre Situation in den Aufnahmeländern? Welche Themen möchten Sie in der deutschen Gesellschaft in den Fokus rücken? Diese und weitere Fragen besprechen wir im Podcast Belarus Insights – Einblicke von außen mit den Fellows des Visibility-Projektes am Institut für europäische Politik in Berlin.
Staatliche Einmischung sieht man heute insbesondere im öffentlichen Sektor. Ein neues Gesetz erlaubt dem belarussischen Statistikamt, die Veröffentlichung von Daten einzuschränken, wenn sie diese als Bedrohung für die nationale Sicherheit sehen. Das erschwert den Zugang zu zuverlässigen Daten, auch im Hinblick auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, kurz SDGs. Dazu gehören zum Beispiel die Gewährleistung hochwertiger Bildung und das Ergreifen von Klimaschutzmaßnahmen.
Ich bin Laura Worsch, wissenschaftliche Mitarbeiterin am IEP in Berlin und mit mir spricht heute Irina Panjedelnik. Sie beschäftigt sich mit den Schwierigkeiten, die sich für das Monitoring der Fortschritte von Belarus im Bereich der nachhaltigen Entwicklung ergeben. Irina, du arbeitest derzeit als Projektmanagerin für Klimajournalismus bei N-Ost, dem Netzwerk für grenzüberschreitenden Journalismus. In deinem Forschungsprojekt untersuchst du die Möglichkeit, Daten aus Citizen Science-Projekten zu nutzen, um die Zielerreichung für nachhaltige Entwicklung zu messen. Herzlich willkommen! Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich möchte mit der Frage beginnen, warum die SDGs im Moment eigentlich so wichtig sind.
Thank you so much for that question. I think that it's the most important.
Vielen Dank für die Frage. Ich denke, dass die SDGs in unserer aktuellen Situation sehr relevant sind. Nicht nur, wenn wir über Belarus sprechen, sondern weltweit. Die SDGs sind wichtig, weil sie komplex und miteinander verbunden sind. Ich möchte hervorheben, dass sie 2015 als Teil der Agenda 2030 eingeführt und unterzeichnet wurden, was sie vielleicht zu einer der letzten Vereinbarungen oder Erklärungen der Vereinten Nationen macht, die alle Länder unterzeichnet haben. Wegen all der Kriege und Konflikte, die wir derzeit erleben, wäre es kompliziert, den notwendigen Konsens für die Unterzeichnung eines solchen Abkommens zu finden. Die SDGs sind wichtig, weil sie viele der Probleme umfassen, mit denen wir heute konfrontiert sind. Wie du schon gesagt hast, geht es zum Beispiel um die Qualität der Bildung oder die Klimakrise. Aber ich denke auch an den Schutz der Meere oder grundlegende Dinge wie die Menschenrechte oder auch das Prinzip, niemanden zurückzulassen. Oder auf Englisch, leave no one behind. Und wenn man sich mit diesem Thema und insbesondere mit der Agenda 2030 und ihren 17 Zielen beschäftigt, dann ist das heutzutage wirklich sehr, sehr wichtig. Es ist unsere Chance, die Welt zu verändern und tatsächlich in der Zukunft nach 2030 zu leben.
Und wie hast du angefangen, dich mit den SDGs zu beschäftigen? Wie bist du darauf gekommen, dieses Forschungsthema für dich auszusuchen?
I studied bachelor degree in European.
Für mein Bachelorstudium war ich an der Europäischen Humanistischen Universität in Litauen. Danach zog ich nach Russland, um meinen Masterabschluss zu machen und habe dann festgestellt, dass die SDGs bereits verabschiedet wurden, seit ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Das hat mir Hoffnung gemacht. Ich habe angefangen, mich speziell mit dem SDG 14 zu beschäftigen, das sich auf das Leben unter Wasser bezieht. Ich habe mich sehr für den Schutz der Meere und das Seerecht interessiert. Dann habe ich gemerkt, dass es in Belarus keine Organisationen oder NGOs gibt, die sich intensiv mit der Einbindung von Jugendlichen in die Arbeit zu nachhaltiger Entwicklung und SDGs beschäftigen. Also habe ich überlegt, dass ich die Person sein kann, die das zu ihrer Aufgabe macht. Und deshalb bin ich nach meinem Master zurück nach Belarus gezogen und habe die Initiative Jugend für nachhaltige Entwicklung gegründet. Wir haben versucht, die SDGs jungen Menschen und Studierenden nahezubringen. Die SDGs können also auch helfen, verschiedene Interessengruppen zu vereinen, um unsere Arbeit besser zu machen und Lösungen dafür zu finden. Es geht also nicht nur um Versprechen, sondern darum, wirklich Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, dass die SDGs eine Möglichkeit sind, alle zum Reden und Handeln einzuladen. WissenschaftlerInnen, BürgerInnen, Unternehmen, Regierungen und natürlich NGOs. NGOs sind vielleicht die wichtigsten InteressenvertreterInnen, um mit all diesen Problemen umzugehen.
To deal with all these problems.
Wie können Staaten oder andere AkteurInnen die SDGs im Allgemeinen eigentlich messen?
So, as I told, there is a document called
die Agenda 2030 enthält Vorschläge zur Erreichung der 17 SDGs und Indikatoren, die von den Millenniums-Entwicklungszielen abgeleitet wurden. Die Millenniums-Entwicklungsziele wurden vor den nachhaltigen Entwicklungszielen eingeführt und galten von 2000 bis 2015. Und die dazugehörigen Indikatoren beinhalten qualitative und quantitative Daten. Für einige von ihnen muss man nur ein neues Gesetz einführen. In Belarus gibt es zum Beispiel immer noch kein Gesetz, das sich tatsächlich mit häuslicher Gewalt beschäftigt. Es gibt einen Indikator und nachhaltige Entwicklungsziele, die die Staaten verpflichten, dieses Gesetz zu schaffen. Aber leider tut das belarussische Regime nichts, weil es für sie ein heikles Thema ist. Aber für andere Indikatoren können wir die Ergebnisse einfach berechnen. Wir können berechnen, wie viele Menschen obdachlos sind oder armutsgefährdet sind. Oder wir können CO2-Emissionen berechnen.
CO2-Emissions etc. etc.
Sind die Berechnungen solcher Indikatoren denn in allen Ländern gleich?
I will highlight important things.
Es gibt zwar eine internationale Methodik für alle Indikatoren, aber die Staaten können sie in einen lokalen Kontext übersetzen. Für Belarus wäre es zum Beispiel wichtig, eine gute Fahrradinfrastruktur zu entwickeln oder öffentliche Verkehrsmittel. Aber das belarussische Regime hat sich leider gegen die Verfolgung dieses Ziels bzw. die Verwendung dieses Indikators entschieden.
Du hast ja schon kurz erwähnt, dass es für dich vor 2020 einfacher war, in Belarus mit diesem Thema zu arbeiten. Du hast diese Initiative für ein stärkeres Engagement von Jugendlichen für die SDGs gegründet. Kannst du uns denn noch etwas mehr darüber erzählen, wie die Daten in Belarus vor den Protesten 2020 gesammelt wurden? Und wie zuverlässig diese Daten waren?
I will say that it was reliable because I, for example, believe.
Ich würde sagen, dass sie zuverlässig waren. Ich habe den Behörden und den statistischen Komitees, die wir haben, vertraut, weil Belarus für die internationale Gemeinschaft, die Vereinten Nationen und andere Gruppen in unserer Region eine Website mit offenen Daten erstellt hat, so dass alle sie sehen können. Viele Menschen, sogar in den Ländern der Europäischen Union, waren begeistert von Belarus, weil dieser Ansatz so offen war und man all diese aufgeschlüsselten Daten sehen konnte. Deshalb haben wir den Statistiken und den Leuten, die sich damit befasst haben, vertraut. Und deswegen haben wir auch viele EU-Gelder bekommen für die SDG-Umsetzung und Unterstützung. Aber mittlerweile glauben wir diesen Daten nicht mehr. So oder so können wir BürgerInnen nicht an der Erfassung der Daten teilnehmen. Wir können ohne Probleme auf Webseiten gehen und Daten und Informationen erhalten und vielleicht versuchen, sie für unsere Vorhaben zu verwenden. Aber es ist kein Thema, das BelarusInnen interessiert oder das sie diskutieren.
Interest to discuss it.
Und ist das immer noch so oder hat sich seit 2020 etwas geändert?
Sometimes I cannot open website from outside.
Manchmal können wir eine Webseite nicht von außerhalb des Landes öffnen und ich muss meine FreundInnen bitten, mir dabei zu helfen. Nun gibt es ein Gesetz, das es verbietet, Daten zu verbreiten, die das belarussische Regime als vermeintliche Bedrohung für die Sicherheit Belarus betrachtet. Das Misstrauen in die Daten der Regierung wurde insbesondere während der Covid-Pandemie größer. Denn wie du dich vielleicht erinnern kannst, war die Covid-Pandemie in Belarus sehr schlimm.
Horrible situation with COVID-19.
Also ehrlich gesagt wurde über die Situation in Belarus damals in Deutschland nicht viel berichtet.
we still didn't know how much people.
Wir wissen immer noch nicht, wie viele Menschen von 2020 bis 2022 gestorben sind. Das zeigt, wie kompliziert es ist, überhaupt zu verstehen, wie wir mit Indikatoren arbeiten, die mit Todesfällen und dem Gesundheitswesen zu tun haben. Das sind wichtige Themen, denn Menschenleben sind wichtig. Und natürlich hat die Gesellschaft begonnen, dem Regime zu misstrauen, weil man Leuten nicht glauben kann, die behaupten, dass alles gut ist, auch wenn die Realität, in der die Menschen leben, das Gegenteil zeigt. Das ist auch der Fall bei CO2-Emissionen oder der Qualität der Berufsbildung. Deshalb ist es wichtig, alternative Wege zu finden, um irgendwie mit Daten arbeiten zu können. Denn im Moment ist es unmöglich, den Daten des belarussischen Systems zu vertrauen und mit ihnen zu arbeiten.
We believe this data, yes.
Du hast schon einige Probleme erwähnt, die Belarus mit einigen Indikatoren hat. Was sind denn die wichtigsten SDG-Indikatoren für Belarus?
Ich würde sagen, dass die wichtigsten Indikatoren wahrscheinlich die sind, die mit den Menschenrechten zu tun haben. Bei SDG 16 geht es nicht nur um Menschenrechte, sondern auch um alle Freiheiten, die wir haben, wie nachhaltige und transparente Institutionen, Gerichte, Rechtsstaatlichkeit. Und wie ich bereits erwähnt habe, hat das Regime auf dem Papier eine Menge zur Ausgestaltung der SDG-Architektur getan. Wir haben zum Beispiel ein Gesetz, das besagt, dass man keine neuen Gesetze entwickeln kann, wenn sie nicht unter die SDG-Agenda fallen. Das bedeutet, dass alles im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung stehen sollte. Aber wir sehen, dass das in der Realität nicht der Fall ist. Zum Beispiel bei der Veröffentlichung wissenschaftlicher Daten oder den politischen Gefangenen. Im Moment kann man schon strafrechtlich verfolgt werden, wenn man nur mit einer Initiative arbeitet, die zum Beispiel nicht offiziell registriert ist. Das Regime hat jeglichen Handlungsspielraum für die Zivilgesellschaft abgeschafft, mit den SDGs oder anderen Themen zu arbeiten. Die Menschenrechte bilden eigentlich eine Grundlage für die Umsetzung der SDGs. Im Moment sehe ich in Belarus und in den Initiativen, die noch mit den nachhaltigen Entwicklungszielen arbeiten, dass sie das einfach vergessen. Und noch etwas. Die SDGs sind miteinander verknüpft. Es ist also unmöglich, zum Beispiel bei der Gleichstellung der Geschlechter gute Arbeit zu leisten und die Klimakrise zu vergessen. Das funktioniert nicht. Und man kann zum Beispiel nicht einfach Hungersnöte adressieren und dabei menschenwürdige Arbeit oder landwirtschaftliche Entwicklung vergessen. Also ist alles miteinander verbunden. Aber die Frage der Menschenrechte ist besonders wichtig für Belarus. Was für die HörerInnen interessant sein könnte, ist, dass nächstes Jahr, wie jedes Jahr, die Vereinten Nationen entscheiden, welches SDG vorrangig behandelt wird.
Decide what SDGs in priority.
Was genau bedeutet das denn? Und welches SDG steht denn 2024 im Vordergrund?
They do a lot of events, reports.
Sie organisieren viele Veranstaltungen, erstellen Berichte und so weiter. Und 2024 wird dabei das SDG 16 im Vordergrund stehen, das sich mit den Menschenrechten beschäftigt. Also werden alle über Menschenrechte sprechen, nur das belarussische Regime leider nicht. Es hat seinen Bericht über die Umsetzung der SDGs im Jahr 2022 erstellt, aber hat nun einfach beschlossen, 2024 nichts zu tun und sich 2025 wieder zu engagieren. Die Haltung des Regimes besteht also darin, die Menschenrechte einfach auszublenden und einfach weiterzumachen wie bisher.
Yeah, just continue to do the jobs that they want to do.
Gibt es irgendwelche SDGs, bei denen das belarussische Regime tatsächlich Fortschritte gemacht hat?
Ich würde sagen, dass die Bilanz gemischt ist. Es gibt einen SDG-Index, in dem die Fortschritte verschiedener Länder im Bereich der SDGs miteinander verglichen werden können. Der Index wird von Forschenden eines Instituts erstellt, dem SDG Transformation Center, das seinen Sitz in Paris hat.
From one institute.
Gegründet als Initiative des Sustainable Development Solutions Network der Vereinten Nationen, arbeitet das SDG Transformation Center an der Operationalisierung der SDGs, um deren Umsetzung in verschiedenen Ländern abbilden zu können. Zu diesem Zweck veröffentlicht es seit 2016 jährlich den Sustainable Development Report und vergleicht mit dem SDG-Index den Erfolg verschiedener Länder im Erreichen ihrer Ziele. Die Platzierung von Belarus hat sich in den letzten Jahren verschlechtert. 2019 lag das Land noch auf Platz 23. Im letzten Bericht aus dem Jahr 2023 rangiert Belarus auf Platz 34.
But still, for example, we can say
das belarussische Regime hat sich bereits mit dem ersten SDG über die Armutsbekämpfung beschäftigt. Aber Fortschritte in diesem Bereich können nur beobachtet werden, weil es seinen eigenen Armutsbegriff gewählt hat, nicht die von der Weltbank eingeführte Definition von Armut. Auch hier geht es also um Daten und ihre Verwendung. Und es gibt natürlich mehr als 190 Länder und viele Menschen, die sich mit dem SDG-Index beschäftigen. Sie wissen über die Situation in Belarus Bescheid, aber ich möchte Ihnen wirklich manchmal schreiben und sagen, Leute, es tut mir wirklich leid, aber bitte schaut nicht nur auf die Webseite der Weltbank. Denn die Weltbank erhält ihre Daten von den Behörden. Es ist nicht so, dass sie tatsächlich Daten von Menschen in Belarus erheben. Sie fragen die belarussische Regierung nach diesen Informationen. Ein anderes Problem, mit dem wir jetzt konfrontiert sind, sind die Sanktionen. Es gibt Sanktionen gegen das belarussische Regime und wir können kein Geld von der Europäischen Union, anderen Ländern oder Entwicklungsbanken erhalten. Das bedeutet, dass alle Projekte, die irgendwie mit den SDGs zu tun haben, jetzt beendet wurden. Und natürlich will die Regierung kein Geld geben, weil sie andere Probleme für wichtiger hält, wie zum Beispiel die finanzielle Unterstützung für die Armee und die Sicherheitskräfte.
Security Forces.
Kommen wir zu deinem Projekt. Du hast bereits erwähnt, dass du einen alternativen Ansatz entwickelt hast, wie man die SDGs zuverlässiger bewerten kann, da man ja den Aussagen der belarussischen Regierung nicht wirklich vertrauen kann. Was ist das für ein Ansatz, den du da entwickelt hast?
Yes, I had opportunity to work with.
Ich hatte die Gelegenheit, mit einem Citizen Science Project in Belarus zusammenzuarbeiten. Da habe ich angefangen, darüber nachzudenken, dass ich dazu forschen könnte, wie wir Daten von BürgerInnen nutzen können und so einen anderen Weg finden, alle SDG-Indikatoren, die wir haben, zu evaluieren. In einigen Staaten können wir den Statistikbehörden nicht trauen, aber wir können andere Wege finden, Daten zu sammeln. Und der am meisten verbreitete Weg ist die Verwendung von Daten, die von BürgerInnen generiert werden. Ich habe diese Art von Forschung bereits während meines Masterstudiums im Zusammenhang mit meiner Masterarbeit gemacht, als ich versucht habe, mit dem SDG-Indikator 911 zu arbeiten. Das ist ein Indikator für den ländlichen Raum, der den Anteil der ländlichen Bevölkerung misst, der innerhalb von 2 Kilometer von einer Straße lebt, die das ganze Jahr über zugänglich ist. Der Einbezug von Citizen Science Projekten hat bei dieser Art von Forschung gut funktioniert.
So great in this kind of research.
Citizen Science bedeutet auf Deutsch in etwa BürgerInnenwissenschaft. Bei Citizen Science Projekten werden fachfremde BürgerInnen an der Forschung von WissenschaftlerInnen beteiligt oder führen Projekte alleine durch. So können neue gesellschaftliche Impulse in die Forschung einbezogen werden. Weltweit wächst die Bedeutung von Citizen Science Projekten. In Deutschland liegt die Zahl der Citizen Science Projekte, die bei der Plattform Bürger schaffen Wissen registriert sind, bei 180. Und vor einigen Jahren veröffentlichte eine Gruppe von Forschenden das Weißbuch Citizen Science Strategie 2030.
Of course, it's not a nice issue because.
Aber es ist auch wichtig zu erwähnen, dass der Einbezug von BürgerInnen in wissenschaftliche Forschung natürlich nicht einfach ist. Man muss zum Beispiel ein Protokoll implementieren, damit die BürgerInnen diese Daten auch tatsächlich erheben können und sie zuverlässig sind. Das ist der Grund, warum ich diese Forschung mache. Ich möchte mit ExpertInnen sprechen, die sich mit SDG-Themen befassen. Gemeinsam mit Ihnen möchte ich verstehen, wie wir alternative Daten für einige Indikatoren finden können und über die Möglichkeit der Lokalisierung, also die Anpassung an lokale Gegebenheiten einiger Indikatoren sprechen.
Und
wie funktioniert das, normale Menschen in solche wissenschaftlichen Projekte einzubeziehen?
It's so complicated because in the project where I work.
Das ist sehr kompliziert. In Belarus habe ich an einem Projekt gearbeitet, das Terifica hieß. Dabei ging es um Ansätze, BürgerInnen, WissenschaftlerInnen, Nichtregierungsorganisationen und die Regierung insgesamt einzubeziehen, um Fragen des Klimawandels anzugehen und einen Klimafolgenanpassungsplan für Minsk zu erstellen. Also haben wir versucht, durch öffentliche Kommunikation das Thema Klimawandel bei Studierenden und SchülerInnen populärer zu machen, weil sie normalerweise als TransformationsakteurInnen gelten. Und sie konnten sich an der Kartierung von Orten, an denen der Klimawandel und seine Auswirkungen für die BewohnerInnen der Stadt sichtbar sind, beteiligen. Wir haben Punkte auf einer Karte von Minsk visualisiert, um zu verstehen, wie die Menschen über die Probleme des Klimawandels denken und was sie sehen können. Ich denke, dass wir wirklich die Einstellung der Menschen verändern müssen und wie sie über den Klimawandel denken. Man muss nach einem alternativen Instrument zur Umsetzung der SDGs suchen. Das Einzige, was ich tun kann, sind Schattenberichte zu erstellen oder Veranstaltungen während der UN-Konferenz zu organisieren, um zu zeigen, dass die Situation in Belarus schrecklich ist. Wir sollten den Daten der belarussischen Regierung nicht glauben und müssen gleichzeitig gründlich über die Umsetzung der SDGs nachdenken.
Think deeply on SDG implementation.
Ich finde, das ist ein guter Ansatz, um zu zeigen, dass AkteurInnen wie zum Beispiel die Weltbank sich vielleicht mehr darüber bewusst sein sollten, wie autoritäre Regierungen Daten sammeln und dass diese Daten, die ihnen da übermittelt werden, eigentlich gar nicht zuverlässig sind.
I have strong feelings that of course they know.
Ich habe das starke Gefühl, dass die internationalen Institutionen natürlich über alles Bescheid wissen, was vor sich geht. Aber die internationalen Institutionen konnten uns nach den Protesten nicht helfen und haben leider nichts gegen die Repressionen unternommen. In gewisser Weise sind sie natürlich wichtige InteressenvertreterInnen, aber es gibt auch eine Menge kritischer Fragen, wie man auf sie zugehen und mit ihnen interagieren kann.
There are also a lot of questions, how to do it.
Das bringt mich auch schon zu meiner letzten Frage an dich. Was hoffst du denn mit deiner Forschung zu erreichen, insbesondere mit Hinblick auf die langfristige Entwicklung von Belarus?
There is opportunity for civil society.
Meine Forschung kann eine Möglichkeit für die Zivilgesellschaft bieten, alternative Berichte über die Umsetzung der SDGs zu erstellen. Die Länder sind gemäß der Agenda 2030 verpflichtet, Berichte einzureichen. Belarus hat bereits zweimal entsprechende Berichte erstellt, zuerst 2017 und dann 2022, mit KollegInnen aus der Zivilgesellschaft und dem Büro von Sviatlana Tsikhanouskaya haben wir letztes Jahr unseren Schatten oder Alternativbericht vorgestellt, der aber hauptsächlich Meinungen von ExpertInnen enthielt. Sie haben auch die Probleme hervorgehoben, die wir im Moment in Belarus haben. Das nächste Mal wird das belarussische Regime einen solchen Bericht im Jahr 2025 vorlegen müssen. Ich hoffe, dass meine Forschungsarbeit, die gesammelten Daten und all diese Dokumente und Strategiepapiere, die ich während meiner Forschung ausarbeiten werde, in diesen kommenden Schattenbericht aufgenommen werden können. Im Moment wird nicht viel über Daten, ihre Bedeutung und den Umgang mit ihnen gesprochen. Und Leute, die mit Daten arbeiten, werden als Geeks wahrgenommen. Das bin ich nicht. Meiner Meinung nach ist es eine wirklich gute Gelegenheit, WissenschaftlerInnen, IT-Leute und andere Interessengruppen einzubeziehen. Ich glaube, dass Citizen Science Projekte auch eine Plattform sein können, um die SDGs noch einmal zu diskutieren und zu versuchen, gemeinsam zu verstehen, wie wir die SDGs in Belarus umsetzen können.
How we can implement SDGs in Belarus.
Vielen Dank, Irina. Vielen Dank für die Beantwortung all dieser Fragen. Es war wirklich interessant, mit dir zu sprechen. Also vielen Dank und viel Erfolg mit deinem Projekt.
Yeah, thank you so much for this opportunity to talk about SDGs. So thank you so much. Yeah.
Danke für die Gelegenheit, über die SDGs zu sprechen.
Der Podcast Belarus Insights – Einblicke von außen entsteht im Rahmen des Projekts Visibility for Belarusian Democratic Actors des Instituts für Europäische Politik in Berlin. In jeder Folge sprechen wir mit den Fellows über ihre Projekte sowie über Themen und Herausforderungen, die die belarussische Gesellschaft in und außerhalb von Belarus bewegen. Die Produktion erfolgt in Kooperation mit Podcast 1 Studio, Moderation von Laura Borsch, Skript von Carmen Traute.